Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Katrin Hondl. Schön, dass Sie dabei sind. Und wir fangen heute mal mit einem Zitat an, und zwar aus Robert Menasses EU-Roman Die Hauptstadt. Die Kultur, heißt es da, die Kultur war ein bedeutungsloses Ressort ohne Budget, ohne Gewicht in der Kommission, ohne Einfluss und Macht. Kollegen nannten die Kultur ein Alibi-Ressort, wenn es das wenigstens wäre. Ein Alibi ist wichtig, jede Tat braucht ein Alibi, aber die Kultur war nicht einmal Augenwischerei, weil es kein Auge gab, das hinschaute, was die Kultur machte. So also Robert Menasses romanhafte Beschreibung des Stellenwerts der Kulturpolitik in Brüssel. Im EU-Parlament aber war die Kultur heute mal nicht ohne Gewicht. Sie war jedenfalls Debattenthema. Zum ersten Mal in der Corona-Krise ging es heute im EU-Parlament um die Kultur, ein Bereich, den die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ja besonders hart treffen. Petra Kammer-Evert ist SPD-Politikerin, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Bildung des Europaparlaments. Und Frau Kammer-Evert, es klingt ja ziemlich frustrierend, was da aus Brüssel zu hören ist. Ein Parlamentarierkollege von Ihnen, Niklas Nienaß von den Grünen, hat ziemlich wütend auf Twitter geschrieben, die Debatte sei ein schlechter Witz gewesen. Zitat, kein Erkenntnisgewinn, einfach nutzlos. Wie haben Sie den Kulturvormittag im EU-Parlament erlebt?
Naja, also nicht ganz so tragisch, weil ich glaube, es war schon wichtig, dass wir parlamentsseitig nochmal deutlich hervorgehoben haben und nochmal deutlich gemacht haben, dass wir hier deutlich mehr von der Kommission erwarten. Und zwar mehr als nur ein paar schöne Worte. Die Antworten der Kommission darauf waren in der Tat, ich sag mal, mehr als unbefriedigend. Und das deckt sich auch mit dem, was letztendlich von der Kommission auch finanzseitig vorgeschlagen worden ist, sowohl was die mittelfristige Finanzplanung als auch was den sogenannten Recovery-Plan angeht.
Ja, also die Kultur hat es ja wirklich offensichtlich besonders schwer, gerade in Brüssel. Also im aktuellen Budgetvorschlag der Kommission, da wurde das Geld für das Programm Creative Europe sogar gekürzt, obwohl Sie, also der Kulturausschuss des Parlaments, eine Verdoppelung gefordert hatten, und zwar schon vor der Corona-Krise. Wie kann das sein, dass ausgerechnet jetzt ausgerechnet bei der Kultur gekürzt werden soll?
Ja, das ist in der Tat ein inakzeptabler Vorgang. Wir haben in der Tat als Parlament eine Verdoppelung der Mittel für das Creative Europe-Programm gefordert. Verdoppelung klingt immer so viel, aber wir reden hier über 1,4 Milliarden Euro bisher, und das, was wir wollen, sind 2,8 Milliarden Euro für 7 Jahre und 27 Mitgliedstaaten, was jetzt, glaube ich, wirklich keine unbotmäßige Forderung ist. Insofern ist das ausgesprochen ärgerlich, dass die Kommission jetzt gegenüber dem Vorschlag von vor 2 Jahren, den sie für die mittelfristige Finanzplanung gemacht hat, nochmal eine Kürzung um 7% vorgesehen hat. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für das Erasmus-Plus-Programm, also für das große Bildungs- und Mobilitätsprogramm der Europäischen Union, wo ebenfalls nochmal gekürzt worden ist gegenüber dem Vorschlag von vor 2 Jahren, wo wir zum Beispiel eine Verdreifachung der Mittel gefordert haben. Und das macht sehr deutlich, dass die Kultur, aber auch die Bildung in der Kommission tatsächlich keine große Rolle spielt. Bei der Kultur kommt noch erschwerend hinzu, dass wir zum Beispiel ja sowas wie diesen Recovery Fund haben, wo ja eigentlich die europäische Aufbauhilfe geleistet werden soll, wo die Kultur aber auch nicht drin vorkommt. Und deshalb habe ich heute im Parlament gefordert, dass wir 2% dieses Recovery Funds, der ja immerhin mit 750 Milliarden ausgestattet werden soll, dass wir 2% dieses Recovery Fund auch wirklich reservieren für den Bereich der Kultur- und Kreativindustrie, weil er eben auch wirtschaftlich eine so große Bedeutung hat. Wir wissen, wie viele Menschen in diesem Bereich beschäftigt sind, wie viele Arbeitsplätze auch gefährdet sind in diesem Bereich. Insofern große, auch wirtschaftliche Gefahr, die dahinter steht, neben den gesamten kulturellen Implikationen und dem kulturellen Schaden, der noch zusätzlich dazu entsteht.
Aber was, Frau Kammer-Evert, steckt denn hinter dieser Kulturignoranz der Kommission in Brüssel? Meint die Kommission, Kunst und Kultur seien irgendwie Luxus, den sich Europa in der aktuellen historischen Krise nicht mehr leisten kann?
Ich kann mir das auch nicht wirklich erklären, weil in Sonntagsreden wird ja immer wieder betont, wie wichtig die Kultur auch für Europa ist, wie wichtig die Vielfalt der europäischen Kultur ist und auch der Erhalt der Vielfalt dieser europäischen Kultur ist und wie wichtig das vor allen Dingen auch für das Zusammenwachsen Europas ist. Wir haben natürlich eine Schwierigkeit, dass Kulturpolitik eigentlich nach wie vor Aufgabe der Mitgliedsländer ist, in Deutschland ja sogar der Bundesländer. und dass die Europäische Union hier nur eine koordinierende und unterstützende Funktion hat. Aber nichtsdestotrotz, gerade im Bereich der Koordination und der Unterstützung, sind wir eigentlich in einer Phase, wo Unterstützung von der europäischen Seite dringend erforderlich ist und deshalb auch die Forderung im Recovery-Plan, hier wirklich entsprechend Geld in die Hand zu nehmen, das auch zu reservieren für den Kulturbereich, nicht den Mitgliedstaaten zu überlassen und zu sagen, ihr könnt das ja auch für den Kulturbereich ausgeben. Ich glaube, dass das nicht ausreicht.
Und wie beurteilen Sie die Chancen, dass das gelingt, dass diese Forderung sich durchsetzt?
Ich kann nur hoffen, dass die Staats- und Regierungschefs da nochmal ein Einsehen haben und das tatsächlich auch entsprechend im Recovery-Plan reservieren und auch für den MFF hier nochmal eine Schippe drauflegen. Weil, ich sag mal, wir reden hier über eine minimalste Umschichtung im Bereich des europäischen Haushaltes. Das Geld, was wir da einsparen, das rettet uns an anderer Stelle nur überhaupt nicht, hat aber an der Stelle, wo es eingesetzt wird, eine erhebliche Wirkung. Wir können da nur appellieren, immer wieder darauf drängen, dass die Mitgliedstaaten das auch so sehen, dass die Kultur hier eine wichtige Rolle spielt. Wir können damit drohen, den Haushalt abzulehnen am Ende des Tages. Aber ich sag mal, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Wir werden als Europäisches Parlament jedenfalls nicht nachlassen, hier die entsprechenden Forderungen anzubringen.
Das sagt voraufgezeichnet Petra Kammer-Evert, SPD-Politikerin und Mitglied im Kulturausschuss des EU-Parlaments, nach der Parlamentsdebatte zur Kultur in Europa und vor ganz offensichtlich harten Kämpfen für die europäische Kultur. Sie hören den Deutschlandfunk Kultur heute. Es ist jetzt 17 Uhr. 42 gleich. Der Schock war enorm vergangenes Jahr im April, nicht nur in Paris. Notre Dame stand in Flammen und wurde schwer beschädigt. Besonders dramatisch war der Einsturz des Spitz- bzw. Vierungsturms, der seit dem 19. Jahrhundert das Bild der Kathedrale geprägt hatte. Und über den seit dem verheerenden Brand heftig diskutiert wurde in Frankreich, nämlich über die Frage, soll der Turm wieder so aufgebaut werden, wie er war, oder soll ein neuer her? Kaum waren die Flammen gelöscht, gab es ja schon erste Vorschläge von Architekten für Notre-Dame-Türme aus Glas zum Beispiel oder in Flammenform. Und auch Frankreichs Präsident Macron plädierte für eine, Zitat, zeitgenössische architektonische Geste. Aber davon hat er sich nun verabschiedet und entschieden, der neue Turm soll aussehen wie der alte. Frage an Sabine Wachs, Korrespondentin in Paris. Wie überraschend ist dieser Sinneswandel von Macron in dieser heftig umstrittenen Frage?
Es war schon eine kleine Überraschung, auch wenn sich das schon gestern Morgen so ein bisschen abgezeichnet hatte. Da hatte die neue Kulturministerin Roselyne Bachelot schon gesagt, dass es einen breiten Konsens für diesen historischen Wiederaufbau geben werde. Macron hatte ja direkt nach dem Brand von Notre Dame im April schon für diesen modernen Akzent plädiert, also seine architektonische Geste. Vor allem hatte er dafür den Spitzturm ins Auge gefasst. Und es gibt aber viele Argumente, die eben für einen historischen und für einen möglichst originalgetreuen Wiederaufbau der Kathedrale stehen und vor allem auch für den möglichst historischen Wiederaufbau des Vierungsturms.
Ja, originalgetreu heißt es immer, soll dieser Vierungsturm jetzt wieder aufgebaut werden. Aber dieser Turm auf der mittelalterlichen Kathedrale war doch ein Werk des 19. Jahrhunderts von Viollet-le-Duc. Also originalgetreu ist das doch streng genommen nicht, oder?
Also nicht hundertprozentig originalgetreu, aber man will so nah wie möglich an das rankommen, was vor dem Brand stand. Und dazu gibt es dann natürlich auch verschiedene Fragen, zum Beispiel die große Frage, mit welchen Materialien man jetzt diesen Vierungsturm wieder aufbauen will. Der bestand ja zu großen Teilen aus Blei und das war das große Problem bei dem Brand, denn das Blei ist in Flammen aufgegangen und hat sich dann als giftiger Staub auf die komplette Umgebung von Notre Dame gelegt und hat sehr, sehr viel kontaminiert. Da musste ganz viel gereinigt werden. Und jetzt müssen die Architekten und Historiker natürlich überlegen, ob sie nicht vielleicht ein anderes Material finden, wobei die Tendenz tatsächlich wieder Richtung Bleiturm geht, also so nah wie möglich an dem, was stand, bevor es abgebrannt ist.
Die Zeitung Le Parisien freut sich heute ja. Macron habe eine weise Entscheidung getroffen, heißt es da. Wie wird denn dieses präsidiale Notre-Dame-Votum sonst so kommentiert in Frankreich?
Also es gibt große Erleichterungen bei vielen Kommentatoren. Viele Tageszeitungen oder vor allem auch online wird getitelt, weil die Entscheidung des Präsidenten kam gestern Abend ziemlich spät, dass Macron endlich, immer wieder endlich, zur Raison gekommen sei. Le Monde schreibt dazu zum Beispiel, die Zeit der zeitgenössischen architektonischen Geste, die sei nun endlich vorbei, und schiebt dann ein bisschen spitz hinterher, Macron breche jetzt mit seiner fast zwanghaften Wortwahl der Neuerfindung, zumindest wenn es um die Neukonstruktion oder den Wiederaufbau von Notre Dame geht.
Und wie weit ist der Wiederaufbau überhaupt? Also Macron hat ja versprochen, dass Notre Dame bis zu den Olympischen Spielen 2024 wieder heil sein soll, und zwar noch schöner als vorher.
Ja, die Baustelle ist nicht da, wo sie eigentlich planmäßig hätte sein sollen. Das liegt unter anderem an der Bleikontamination. Das liegt aber dann auch an Corona. Im Lockdown wurde fast 2 Monate überhaupt nicht gearbeitet auf der Baustelle. Erst seit Mitte Mai laufen da die Arbeiten wieder. Und dass die Kathedrale bis 2024 wieder komplett steht, das ist fast ausgeschlossen. Chefarchitekt Villeneuve und sein Team, die wollen aber Teile von Notre Dame bis dahin restauriert haben, sodass dann auch wieder Besucher einige Teile der Kathedrale besichtigen können und dass auch wieder Gottesdienste gefeiert werden können. Aber ob das klappt, das hängt von wirklich sehr vielen Faktoren ab. In erster Linie im Moment davon, wie eben der Abbau des Gerüstes, das auf dem Dach war, bevor der Brand kam und das eingeschmolzen ist, wie es damit vorangeht. Und dann wird man irgendwann mal sagen können, ob 2024 tatsächlich wieder Teile der Kathedrale offen sein werden.
Notre Dame soll möglichst originalgetreu wieder aufgebaut werden. Das hat der französische Präsident Emmanuel Macron jetzt entschieden. Aus Paris waren das Informationen und Einschätzungen von Sabine Wachs. Das Gespräch haben wir übrigens schon vor der Sendung aufgenommen. Ja, und die Corona-Pandemie hat natürlich nicht nur die Pariser Notre Dame-Restauratoren vor neue Herausforderungen gestellt. Das Virus hat vieles verändert, auch unsere Sprache. Neue Wörter sind aufgetaucht, die wir vorher kaum über die Lippen gebracht hätten oder die eine andere Bedeutung gehabt hätten. Corona-Party zum Beispiel oder Herdenimmunität oder Lockdown. Und wir hier vom Radio sind auf einmal systemrelevant. Coronas Wörter, so heißt eine virtuelle Videodiskussionsreihe der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Schriftstellerinnen und Wissenschaftler debattieren da über den Corona-Wortschatz.
Das sind ja relativ lässliche Sünder. Das sind ja vergleichsweise harmlose Sünden, die aber, glaube ich, mit einer Lust an der Provokation zu tun haben.
Über das Wort Corona-Sünder diskutiert die Autorin Felicitas Hoppe mit dem Mittelalterhistoriker Valentin Gröbner zum Auftakt der virtuellen Videodialogreihe Coronas Wörter. Corona-Sünder ist für Hoppe ein Wort mit Augenzwinkern. Schließlich rede man ja nicht vom Corona-Verbrecher. Jede Sünde, so Gröbner, müsse von der Erbsünde her gedacht werden.
Der einzige Zeuge mit der Geschichte mit Adam, Eva und dem Apfel ist die Schlange. Das heißt, beim Sünder ist wie beim Verkehrssünder der Verkehrspolizist, nämlich der Corona-Polizist, immer schon mitgedacht. Zack, ist er im Bild, in dieser Doppelung von Schlange und Erzengel. Das ist ja etwas, was der Staat sehr gern ist. Einerseits verlockende Schlange, andererseits strafender Erzengel.
Corona-Polizist, Corona-Sünder, Corona-Party. Neue Wörter halten durch die Pandemie Einzug in die deutsche Sprache. Das Adjektiv systemrelevant, seit Corona plötzlich in aller Munde, stand 2019 noch gar nicht im Duden. Nun plaudern der Schriftsteller Ingo Schulze und der Sprachwissenschaftler Jürgen Schiewe über dieses Wort. Schiewe wundert sich darüber, wer sich alles für systemrelevant hält.
Was ist heutzutage nicht mehr systemrelevant? Ich habe vorhin nachgelesen, sogar die Jäger sind der Meinung, dass die Jagd systemrelevant sei, weil damit halt eben die Bevölkerung mit Wildfleisch versorgt wird.
Das Nachdenken über Systemrelevanz hat Ingo Schulze zufolge dazu geführt, dass oft vergessene Menschen plötzlich sichtbar sind.
Die schwere Arbeit machen, die Drecksarbeit machen und die nicht einfach ins Homeoffice gehen können. Dadurch natürlich auch sehr viel gefährlicher leben, wie in den Schlachthöfen.
Wir sollten, so Schulze, im Übrigen nicht fragen, was relevant für das System, sondern für den Menschen ist. Die Diskussionspaare durften sich jeweils ein Wort aus dem Covid-19-Pandemie-Glossar des digitalen Wörterbuchs der deutschen Sprache aussuchen. Fachbegriffe wie Triage sind durch Corona allgemeinsprachlich geworden. Andere Wörter haben einen Bedeutungswandel erfahren. In weiteren Fällen ist eine schon existierende, eher seltene Bedeutung populär geworden, wie beim Wort Gesichtsmaske. Über das machen sich der Rechtshistoriker Michael Stolleis und die Autorin Ursula Krechel in der dritten Folge Gedanken.
Naja, wenn man mich Weihnachten noch gefragt hätte, was ist eine Gesichtsmaske, dann wäre ich ins kosmetische Feld gegangen. Dann wäre ich zuerst mal zur Reinigungsmaske, zur Kräutermaske, zur Feuchtigkeitsmaske gegangen.
Anstatt zum hygienischen Mund-Nasen-Schutz. Schon früher, so Michael Stolleis, gab es einen, wenn auch anders gearteten, Maskenzwang.
Wenn man denkt, dass bei den großen Hofbällen Maskenbälle gemacht wurden, bei denen der Souverän, der Fürst, strengstens angeordnet hat, niemand darf seine Maske absetzen, bis ein bestimmtes Zeichen gegeben wird und dann fallen die Masken.
Die ersten Folgen von Coronas Wörter, der Reihe der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, sind sehr gelungen. Das Projekt regt uns dazu an, ausgehend von dem Sprachwandel, den die Pandemie verursacht hat, nicht nur über Sprache, sondern auch über uns selbst nachzudenken. So auch, als der Historiker Stolleis zu Beginn einen Mund-Nasen-Schutz trägt, ihn mit den Worten »Ich nehme die Maske ab« entfernt und Ursula Krechel den Ball aufnimmt.
Masken ab, da fällt mir sofort ein Büchner, Platons Tod, reißt ihn die Masken ab, da werden gleich die Gesichter mitgehen.
Alle Akademiemitglieder, die die Videopaare bilden, kennen sich gut oder sind miteinander befreundet. Daher das offene und heitere Gesprächsklima. Als der Sprachwissenschaftler Jürgen Schiewe, zugeschaltet aus seinem Arbeitszimmer, sich über die angebliche Systemrelevanz von Jägern lustig macht, reagiert der Autor Ingo Schulze, der unter einem Sonnenschirm vor einem Waldstück sitzt, für Schiewe überraschend.
Ja, du siehst, ich sitze hier im Grün und natürlich, wer im Grün sitzt, sieht das mit den Jägern sofort ganz anders.
Coronas Wörter über die Diskussionsreihe der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung, berichtete Tobias Wenzel. Selbstverständlich eine virtuelle Diskussionsreihe, die fortschreitende Digitalisierung des Kulturlebens, auch so ein Corona-Novum. Als das Theaterfestival von Avignon abgesagt werden musste, löste das in Frankreich einen Schock aus. Denn Avignon ist sowas wie das Herzstück des französischen Kulturlebens, sein spirituelles Zentrum, sein Mekka. Aber wie so viele andere auch, hat sich das Festival d'Avignon dann zu einem Online-Programm entschieden mit dem verheißungsvollen Titel Un rêve d'Avignon.
Bienvenue dans les coulisses du 71e Festival.
Wer sich in diesen Tagen die Fernsehdoku Dans les coulisses du Festival anschaut, muss schon hart im Nehmen sein. Die Produktion des staatlichen Senders Antenne 2 präsentiert 10 Ausschnitte aus dem Programm des 71. Festival d'Avignon, zeigt lachende Menschen, ein buntes Sommerpublikum auf Freiluftarenen, gut gelaunte Festivalmacher, das Making-of eines Festivals aus der Zeit vor Covid-19. Und schwer zu ertragen ist die hier zu erlebende Unbeschwertheit und Ausgelassenheit, gerade deshalb, weil man ahnt, dass sie Voraussetzungen sind, damit das Kulturerleben zur Avignon-typischen Quelle von Inspirationen und Denkimpulsen wird. Oder besser wurde. Was in diesem, dem Corona-Jahr fehlt, es wird schmerzlich deutlich beim Anblick auf das Glück der Vergangenheit und man fragt sich besorgt, ob das nicht auf ganz lange Zeit verloren ist, vielleicht auf immer. In einer Szene hat sich eine riesige Schar von Kindern für eine pädagogische Veranstaltung auf den Papstpalasträngen versammelt. Und Festivaldirektor Olivier Py spricht ein Grußwort.
Bonjour à tous. L'avenir du Festival, c'est vous.
Ihr seid die Zukunft und die Hoffnung des Festivals. Hier zu sitzen bedeutet nicht einfach nur, sich eine Aufführung anzuschauen. Da geschieht noch etwas Wichtigeres. Ihr gehört dann zur Republik. Ihr seid dann die Republik. Wenn ich es als Festivaldirektor nicht schaffe, dass dieser Hof für die Republik steht, dann bin ich gescheitert. Das ist Kultur à la Française. Sie fühlt sich als das spirituelle Zentrum des republikanischen Denkens und der Demokratie. Das unterstrich Olivier Py auch noch einmal in einem Artikel, den er vor wenigen Tagen unter dem Titel »Kultur ist kein Luxus, sondern eine absolute Pflicht« in der Tageszeitung Le Monde schrieb. Da rief der Festivalchef die Politik zu mehr Engagement auf. Und das ging vor allem an die Adresse von Emmanuel Macron. Bis zum heutigen Tag, schreibt Pi, hat der Präsident kein kulturelles Projekt für Frankreich formuliert. Pis Artikel erschien einen Tag nach der Ernennung des neuen Premiers Jean Castex und noch vor der Präsentation seines Kabinetts, in dem nun Roselyne Bachelot den glücklosen Franck Riester im Kulturressort ablöst. Das ist ein Posten mit hohem Personalverschleiß. 12 Frauen und Männer bekleideten das Amt in den letzten 25 Jahren. Beim Blick auf diesen digitalen Rêve d'Avignon ist also immer auch die latente, ja historische Kulturkrise mitzudenken, seit das einst wichtigste Ministerium der Nachkriegszeit in den Hintergrund der Politik rückte. Avignon als Vordenker einer Kultur in Zeiten von Covid-19 zu positionieren, hätte allerdings ein anderes Programm vorausgesetzt als der Griff ins reichhaltige audiovisuelle Archiv. Da ist die Fernsehversion der Verdammten noch einmal zu sehen, die Ivo van Hove mit den Schauspielern der Comédie Française auf die Papstpalastbühne stemmte. Die Bearbeitung des Visconti-Films war ein großer Avignon-Erfolg des Jahres 2016. Oder das 16-stündige Heinrich VI. Epos, das 2 Jahre zuvor das Publikum verzauberte. Dem Programm ist allerdings auch anzumerken, dass hier auf das zurückgegriffen wird, was die großen Fernsehanstalten dereinst für ihre Theaterprogramme aufwendig aufzeichneten, und das sind eher publikumssichere Aufführungen und seltener künstlerisch Gewagtes. Heinrich VI. Regisseur, der junge neoklassische Thomas Joly, beglückt die digitale Festivalseite allerdings auch, indem er im Stil von launigen YouTube-Erklärvideos die ganz und gar Festivalfremden lustig, ironisch mit Avignon vertraut macht.
Alors voilà, vous commencez à tout savoir, ou presque, sur le Festival d'Avignon. Mais vous pouvez simplement retenir que c'est une fête dans le Vaucluse autour du 14 juillet.
Wirkliche Premieren hat nur der Programmzufluss zu bieten, den das staatliche Kulturradio France Culture beisteuert. Die für das Festival in diesem Jahr vorgesehenen Lesungen in Avignon hat es in sein riesiges Pariser Studio 104 verlegt. Edna O'Briens aufwühlender Roman Girl über ein nigerianisches, von Boko Haram entführtes Mädchen war ursprünglich für den gewaltigen Papstpalast vorgesehen und stand am Anfang des digitalen Festivalangebots.
Les pierres elles-mêmes étaient maculées en tombant, mais il les ramassait quand même pour continuer le massacre.
Wie zahllose Theater im Lockdown vor ihm, schmückt sich das Festival d'Avignon im Wesentlichen mit ruhmreichen Taten der Vergangenheit und zeigt vor allem Aufzeichnungen. Es versteht sich wie immer als das Herzstück der Republik, aber es beschäftigt sich nicht mit der immensen Herausforderung, vor die SARS-CoV-2 die Menschengesellschaft im Zeitalter des Klimawandels und des Artensterbens stellt. Solche Debatten hätten ein digitales Festival d'Avignon zum Think Tank des Jahres 2020 machen können.
Online mit verpassten Chancen. Soweit Eberhard Spreng über das digitale Festival d'Avignon. Und total analog, aber natürlich mit Abstand, ist jetzt Anja Reinhardt im Studio mit den Kulturnachrichten.
Die Hagia Sophia als Moschee. So plant es der türkische Präsident Erdogan schon länger und er kündigte heute auch umgehend die Öffnung für muslimische Gebete an, nachdem das oberste Verwaltungsgericht den Status der Hagia Sophia in Istanbul als Museum gekippt hatte. Gebaut wurde sie als christliche Kirche im 6. Jahrhundert. Ab dem 15. Jahrhundert wurde die Hagia Sophia dann von den Osmanen nach der Eroberung Konstantinopels als Moschee genutzt. 1935 wurde sie Museum. Die UNESCO warnt nochmal ausdrücklich vor einer Veränderung an dem herausragenden universellen Wert des Welterbemonuments. Das Bauwerk zählt zum Weltkulturerbe und damit seien auch rechtliche Verpflichtungen verbunden. Auch in der Türkei wird eine Umwandlung zur Moschee teilweise kritisiert und aus der EU hieß es heute, die Hagia Sophia sei ein Symbol des glaubensübergreifenden und interkulturellen Dialogs und müsse dies auch bleiben. Die griechische Kulturministerin Linda Mendoni kommentierte, es ist eine Provokation für die zivilisierte Welt. Neustart Kultur heißt das Programm, mit dem Kulturstaatsministerin Monika Grütters aushelfen will. Heute gab sie ein paar Verteilungsdetails bekannt. So soll zum Beispiel die Frankfurter Buchmesse mit 4 Millionen Euro unterstützt werden. Das sei, so Grütters, ein wichtiges Signal für die gesamte Branche, die insgesamt bis zu 25 Millionen Euro zu erwarten hat. Die Frankfurter Buchmesse findet zum großen Teil digital statt. Auch die 6 Bundeskulturfonds werden mit 50 Millionen Euro finanziell unterstützt. Davon bekommen zum Beispiel sowohl der Kunstfonds als auch der Musikfonds jeweils 10 Millionen Euro. Damit sollen zum Beispiel Stipendien ermöglicht werden oder auch die Vermittlung von Kultur.
Dankeschön. Anja Reinhardt war das mit den Kulturnachrichten. Und das war auch schon Kultur heute hier im Deutschlandfunk. Ich bin Katrin Hondl. Danke fürs Zuhören und vorauseilend auch schon fürs Weiterhören. Weiter geht's gleich mit den Informationen am Abend. Unter anderem über den neuen hessischen Sonderermittler zu den Drohmails des sogenannten NSU 2.0.